happy, happy, happy idiots. Woo!
Salut!
Grüezi wohl!
Grüezi wohl!
Wie geht's da?
Gut.
Die Frage, die darf ich immer nicht stellen.
Die darfst du eigentlich nicht stellen. Ja, okay. Ich sage jetzt halt immer gut.
Oh. Ja, das sagen alle.
Ja.
Mach's wie alle.
Ich mach's wie alle. Wie geht's dir denn?
Gut, ich fühle mich gerade ziemlich beflügelt. Ich habe nämlich ein technisches Wunder vollbracht. Ich war auf dem Weg hierher bei meiner Mutter,
ja,
weil ich die nicht mehr anrufen konnte. Ich bin,
also war das Handy aus, oder?
Nee, es hat ständig belegt gemacht, Leitung belegt und dann bin ich rausgeflogen. Ich habe auch schon öfter mal jemanden blockiert. Mhm. Also ich habe mir dann schon gedacht, hä, hat meine Mutter mich blockiert? Und dann kam ich halt nach D-Town, wo sie lebt, in dem Dorf. Ja, und dann habe ich gesagt, Mama, gib mal dein Handy jetzt, bevor ich zu Ellie fahre, zum Podcasten. Ich habe noch Zeit, ich wollte mal kurz was gucken.
Ja.
So, und dann komme ich an ihr Handy und hat die mich blockiert. Und sie so, what? I didn't do that. Also das heißt, sie hat einfach einen Boomer gepullt.
Boomer-Move.
Mega geboomert. Dann habe ich mich entblockiert, konnte sie wieder anrufen.
Ja.
Ich weiß nicht, weil du musst ja zu Einstellungen Nummer sperren oder Blacklist oder Whitelist oder weiß ich nicht, wie es heißt. Und ich war einfach auf der Blockiertliste.
Ja.
Genau.
Da würde mich jetzt interessieren, war noch jemand blockiert
bei
Sandy?
Nee, nur ich.
Nur du.
Ich war nur ich blockiert. Und also ich habe sie dann halt die letzten Tage immer auf WhatsApp angerufen, weil ich dachte, okay, kümmerst du dich später drum, alles klar. Ihr Haustelefon ist kaputt, also die Landline.
Oh.
Und das konnte ich nicht, dieses Wunder konnte ich nicht vollbringen.
Mhm.
Aber ich,
vielleicht ein neues.
Ja, schon. Die hat jetzt aber auch Glasfaser und sie meinte, es hat was mit der Glasfaser zu tun.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht.
Kann sein.
Ja, also ich habe dann den Akku rausgenommen. Das kann man ja mit alten Haustelefonen, Gott sei Dank noch. Früher konnte man es ja auch mit unseren Handys und einmal Akku raus und nochmal anmachen und dann war wieder alles, genau, alles wieder heile.
Mhm.
Das habe ich beim Haustelefon auch gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Das heißt, da waren jetzt meine Kompetenzen erschöpft.
Okay.
Auf jeden Fall bin ich nicht mehr blockiert und ich fand es einfach nur mega witzig.
Ist auf jeden Fall witzig.
Weil die kriegt ihr Smartphone einfach nicht gut gehandelt.
Ja, du hast ja auch erzählt, dass also mit den ganzen Apps und Sachen, Anwendungen, die da so auf dem
Smarty
sind.
Man hat ja auf seiner Smartphone-Seite, auf der ersten Seite oder drei oder vier weiter, lauter Apps.
Mhm.
Und sie hat das, ich frag mich nicht, wie die das hingekriegt hat, pro Seite eine App. Also sie hat ungefähr 15 Seiten.
Ich weiß gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Seiten hat.
Ich weiß nicht, wie man
das
hinkriegt. Ja. Also meine kluge Schwester hatte die Vermutung, dass sie das Handy einfach nicht in einem gesperrten Modus rumträgt und dann mit den Fingern auf Apps kommt und dann Seiten kreiert. Also so, ja, gut.
Ja, nee, also könnte eine schlüssige Erklärung für
Es
das
könnte
Phänomen
eine schlüssige
sein.
Erklärung sein. Auf jeden Fall fühle ich mich einfach gerade beflügelt, weil ich nicht mehr blockiert bin von meiner Mutter.
Das ist voll schön. Jetzt könnt ihr richtig wieder telefonieren.
Total
und
schön.
Euch schreiben und alles.
Stimmt, ich hätte ja auch keine SMS schicken können.
Nee, wenn du
die wäre ja auch nicht angekommen.
Ja, einfach aus ihrem Leben gestrichen.
Ja, aber WhatsApp hat ja stattgefunden. Ich habe sie jetzt letztens auch aufgeklärt, wie man Chats löscht bei WhatsApp oder Gruppen verlässt und löscht.
Ja.
Das war auch, wow, Miracle.
Ja.
Naja, und des Weiteren bin ich mit meinem reparierten Auto hingefahren. Das war nämlich mal wieder kaputt.
Oh. Was war dieses Mal?
Die Wasserpumpe.
Das heißt, die kühlt wahrscheinlich den Motor oder sowas?
Ja, pumpt Wasser über den Motor oder spritzen an.
Ja. In regelmäßigen Abständen.
Genau. Pft, pft. Ja, auf jeden Fall ist das wieder gerichtet. Hat mich schlappe 800 Eier gekostet.
Boah.
Ja, aber gut.
Ich war gestern beim TÜV.
Oh ja, erzähl mal.
Ja, es gibt gar nicht so viel zu erzählen, weil relativ neu, also das ist ja nicht so neu von den Jahren, vom Baujahr her.
Euer neues
Ding halt. Unser Womu.
Ja. Mit der Trockentrenntoilette.
Mit der Trockentrenntoilette, Baujahr 2018, aber hatte beim Kauf nur 33.000 Kilometer.
Ja, das ist ja nichts.
Genau, das ist gar nichts. Von dem her habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass was ist. Aber ich bin bei Autogeschichten, da ich selber halt wirklich nichts blicke.
Angstpatient.
Genau. Sitze ich da schon die halbe Stunde und denke, oh, was könnte sein? Und,
ja,
kostet es halt immer gleich.
Ja.
Auf jeden Fall hat mich allein die TÜV-Untersuchung.
Ja, die ist auch nicht günstig.
158 Steine.
Wow. Wie? Steine.
Steine.
Ja, kacke.
Ja, ich versuche gerade immer nicht Euro zu sagen, sondern andere coole Synonyme.
Ja,
Scheine, Steine.
Weil du intellektuell so flexibel bist.
Absolut, ja.
Ist jetzt ohne Mängel da durchgekommen.
Ist ohne Mängel.
Gut.
Ja. Alle Idiot. Ich habe schon damit gerechnet, dass die sagen, dass vorne die Reifen ein bisschen mehr abgefahren sind. Das sind sie auch. aber die Saison sieht er noch als safe.
Saison.
Und dann musste ich schon noch mal fragen, als ich reingekommen bin, okay, das ist vielleicht noch das einzige Happy-Idiot-mäßige, was man an
der Stelle fragt.
Ich habe dann gesehen, dass die so, weißt du, Warndreiecke und sowas verkaufen und erste Hilfe
Sets. Die Täschle da.
Und dann habe ich gefragt, weil ich habe es natürlich nicht nachgeschaut.
Klar.
Kluge Menschen, vorausschauende Menschen gucken vorher und
fragen
checken,
dann.
Und checken, ist es abgelaufen und kaufen vorher was Neues. Und dann war mir aber nicht ganz klar, würde das zu einer Wiedervorführung führen, wenn die Sachen jetzt abgelaufen wären? Mhm. Das habe ich dann gefragt.
Ist eine gute Frage eigentlich.
Ist eigentlich eine gute Frage, aber.
Aus Happy Idiots Perspektive ist das eine berechtigte Frage.
Ist das eine berechtigte Frage, weil ich halt gedacht habe, nachdem ich die 158 Euro bezahlt habe, wenn du wieder vorführen musst, zahlst du ja nochmal.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, oh.
Ja,
das hätte sich vielleicht zu melden.
Ja, und was, wie war die Reaktion?
Das führt nicht zu Wiederführung. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist dann eine Anmerkung. Weil letzten Endes bist du ja der Idiot, wenn du von der Polizei angehalten wirst und du kannst es nicht vorzeigen, das Zeug. Ja. Dann musst du Strafe zahlen. Jetzt ist sie ja schon wieder mit dem Ton.
Ja, ich merke es auch.
So, genau, beim TÜV. Das war es aber auch schon da. Daher keine Mängel und so. Gibt es jetzt auch nichts Spannendes zu erzählen.
Gut, okay. Mhm.
Aber ich war noch auf dem Bürgeramt in Lustenau.
Ja.
Ja, davon will ich später berichten. Ich hätte vorgeschlagen, wir steigen vielleicht mit dem bisschen schwereren Thema.
Ja, wir haben ja was angekündigt. So. Und in der Zeit kannst du auch deine Mandarine essen. Ich habe nämlich gerade gesehen, wie du deine Mandarine geschält hast und mich gedacht, wie will die jetzt essen? Also im Gespräch. Mhm. Verschluck dich nicht, dann.
Ich habe schon den ersten Schnitz reingeschoben.
Also, wir hatten ja das Thema angekündigt, Burnout im sozialen Bereich, weil in der letzten Folge, wie wollen wir arbeiten, haben wir uns über das Thema Arbeitsbelastungen oder auch die Umgehung dieser unterhalten. Und dann habe ich mich mal ein ganz kleines bisschen beschäftigt. Man kann darüber auch monatelange Fortbildungen machen und Weiterbildungen und blablabla. Aber wir kommen ja beide aus dem sozialen Bereich, haben vielleicht auch mal Kontakt gehabt zu eigenen Überlastungen auch vielleicht oder durch das Gefühl von Übermannung von Gefühlen, wenn man helfend ist. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass bis zu 75% der Sozialarbeitenden, wie man das sagt, erleben während ihrer Karriere einen Burnout. 75%. Das bedeutet, jede dritte Fachkraft ist vom Burnout bedroht. Die Burnout-Rate liegt bei 39% aktuell. Das ist viel. Ja, also viele. Also ich habe jetzt ein paar Zahlen vorbereitet.
Ja, das ist doch okay. Aber
bist
wo,
du,
ja
ist nochmal ein Stückchen.
Wir kommen da später drauf, aber jetzt erstmal die Zahlen.
Erstmal die Zahlen, genau. Ein bisschen Basiswissenschaft. Ich kann nicht immer zugucken mit dieser Mandarine. Anywho, emotionale Erschöpfung geht eben besonders, also gibt es viel im sozialen Bereich, weil Burnout ist ja nicht gleich Burnout, ne? Das habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Also bis zu 85% der Sozialarbeitenden, bei denen wurde ein hohes Maß an emotionaler Erschöpfung festgestellt.
Was darf man sich da vorstellen? Also ich kann mir was vorstellen, aber für die Leute da draußen?
Naja, das ist, da komme ich eigentlich später zu, aber okay. Geil, wenn man so eine Fortbildung macht. Ja, später. Ja,
später. Da hat sich jetzt ganz schön viel angefangen.
Naja, emotionale Erschöpfung ist einfach irgendwann, dass du nicht mehr Empathie empfinden kannst, großartig. Mhm. Oder keine Kraft mehr hast, dich empathisch auf Leute einzulassen. Du bist vielleicht auch ein bisschen abgestumpft. Ja, das sind aber auch eher so auch Traumafolgeerscheinungen, also PTSD-mäßig. Das kommt halt, wenn du wirklich einen richtigen Sozialarbeiter Burnout hast. Also die Menschen in der freien Wirtschaft, die erleiden natürlich auch viele und oft auch ein Burnout, aber das bezieht sich eher auf den Stress auf der Arbeit, also die Arbeit per se und die Arbeitsstrukturen. Und der Burnout der Burnout für Sozialarbeitende ist eher aufgrund der Arbeit mit den Menschen und deren Probleme, deren Problemen. Genau, so überdurchschnittlich oft von psychischen Belastungen betroffen sind halt Sozialarbeitende, klar. Und dann frage ich mich, liegt es daran, also viele Frauen sind oft an psychischen Belastungen betroffen, weil diese Berufe halt Frauenberufe sind, blablabla. Das ist aber ein anderes Thema. Es gibt super viele Fehltage im sozialen Bereich. Da gab es auch eine AOK-Studie zu, die Zahlen habe ich jetzt nicht mitgebracht, Happy Idiots-mäßig.
Ja.
Ja, also es gibt halt hohe Fallzahlen, deswegen sind viele Leute, also nicht hohe Fallzahlen an Arbeitsunfähigen, sondern im sozialen Bereich super viele Fallzahlen.
Ja.
Das heißt, du bist quantitativ überlastet und du bist qualitativ überlastet aufgrund der Inhalte. Mhm. Ja, also wenn du mit Menschen, die Traumata erlebt haben oder kranke Familiensysteme oder Menschen, die im System, also wie bei deiner Arbeit, vielleicht einfach auch kein Gehör finden und du damit auch auseinandergesetzt bist, wirst, nimmst du ja diese ganzen Rückschläge oder wie auch immer ja mit. Also das ist ja auch Teil dieser emotionalen Erschöpfung einfach, wenn du keine Erfolge in dem Sinn.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Hauptding, dass du halt, wenn du mit Menschen arbeitest, einfach das natürlich auf deren individuelles Tempo und Veränderungsbereitschaft und so ja dich verlassen musst. Also du kannst schon dein kleines Köfferchen mitnehmen an Methoden oder Gesprächstechniken oder so. Und trotzdem wird es so sein, dass es auch sein kann, über Monate hinweg tut sich gar nichts.
Ja.
Und du siehst, wie das eigentlich immer weiter der Karren irgendwie in den Dreck fährt und du kannst nichts dagegen tun.
Also ich hatte einmal ein komisches Gespräch mit einem guten Freund, der aus der freien Wirtschaft kommt oder so Werbung oder so. Der meinte, ja, und eure Erfolgserlebnisse? Ich so, naja, wenn der Klient XY halt zum 5. Termin erscheint.
Ja.
Dann ist das ein Erfolgserlebnis und das ist halt echt weit unten angesetzt.
Ja.
Das heißt, diese emotionale Erschöpfung bezieht sich eben auch auf dein eigenes, die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit manchmal.
Ja.
Dass du denkst, ja, was bringt das alles? Aber das alles in Frage zu stellen, ist schon ein Symptom der emotionalen Erschöpfung.
Mhm.
Und die Faktoren für diese schlechten Rahmenbedingungen sind eben der Personalmangel, also dass man chronisch unterbesetzt ist. Da gucke ich jetzt zum Beispiel auf Krankenhäuser oder Kindergärten oder Altenhilfe. Die sind dauerhaft unterbesetzt und das macht natürlich was mit einem. Das führt zu Stress im Team, also interpersonell auch, fühlst dich scheiße. Mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte und Arbeitgeber.
Großes Thema.
Klar.
Ja.
Und natürlich geringe Arbeitsressourcen. Also dass dir halt auch nicht die modernsten Sachen jetzt mit an die Hand gegeben werden. Oder, ja, weiß ich nicht was. Also.
Ja, regelmäßige Fortbildung, genau. Alles, was dazugehört.
So Corporate Benefits.
Genau.
Oder wenn ich mir angucke, wie Leute in der freien Wirtschaft, was sie an Weihnachten für Weihnachtsfeiern hingeknallt kriegen mit Steak-Service und freies Cocktailsaufen und 5.000 Euro Geschenketüte und so, weißt du?
Ja.
Das gibt's ja im sozialen Bereich nicht.
Ja.
Da kriegst du halt, gehst du zum Italiener.
Genau, und jeder zahlt seine Pizza.
Richtig. Genau. Ja. Also,
man bekommt natürlich ganz viel.
Zurück von den Leuten, klar.
Ja. Ja, das auch, aber oft sind es ja auch tolle Teams und so, das muss man schon sagen.
Ja, klar.
Also ich hatte das Glück, in einem tollen Team zu arbeiten.
Das ist ja auch eine Folge, dass man als Team enger zusammenrückt, wenn die Arbeit beschissener wird.
Genau, und wenn der Druck größer wird und so.
Ja.
Und was bei uns zum Beispiel immer ein großes Thema war, dass unser Laden, also unsere Einrichtung, ich habe gerade ein seriöseres Wort dafür gesagt, unsere Einrichtung, die relativ groß ist, großer Träger in Baden-Württemberg, dass es da immer einen gewissen Aufnahmedruck gab.
Ja, es sind Wirtschaftsunternehmen.
Und die müssen auch schauen, dass sie keine roten Zahlen schreiben.
Natürlich.
Und dementsprechend heißt es halt aufnehmen. Und dann wird, und das ist auch so was, du weißt, du hast schon eigentlich 2-3 Klienten zu viel für deine Arbeitsprozente, für deinen Arbeitsanteil. Und jetzt musst du, dann heißt es, über einen gewissen Zeitraum musst du jetzt nochmal 2 Klienten zusätzlich nehmen. Aber das ist ja nur, das ist überschaubar, bis wir dann jemand einstellen können. Weil erst wenn der Druck riesengroß ist, gibt es eine Rechtfertigung für neues Personal.
Dass du ja auch durchboxen
dann
musst.
Finden muss.
Und das, erstens das. Genau, und du musst ja auch die Refinanzierung von der öffentlichen Hand, weil die meisten GGMBHs, also gemeinnützige GmbHs, werden ja refinanziert durch öffentliche Gelder.
Ja.
Und davon hängen ja auch Stellen ab.
Ja.
Oder Etats werden berechnet und sagen, dafür brauchen sie nicht noch mehr Personal, das schaffen sie auch so.
Ja.
Wir zahlen das nicht.
Ja.
Also, ne?
Ja, und dann immer die Gratwanderung, was schaffen wir eigentlich alles so, wenn wir uns nur genug reinhängen und auch
Überstunden
machen?
Das ist ja die Mentalität von Sozialarbeitenden,
genau.
Dass sie sagen, klar, mache ich, kein Thema, ich schaffe das.
Weil du auch weißt, wenn ich das nicht mache, wenn ich heute nicht mehr zur Klientin XY fahre, dann hat die einfach nichts zu essen im Kühlschrank. Oder
genau.
Dann kommt die nicht zu ihrem Arzttermin, auf den
oder
wir
die Kinder
Monate
sind unbeaufsichtigt oder und du weißt nicht, ob denen was passiert.
Genau.
Also,
ja, da hängt schon ein bisschen mehr an Belastung, an emotionaler Belastung dran, stelle ich mir so vor. Es gibt andere Belastungskontexte, aber als jetzt wenn ich Manager bin oder Sales Manager irgendwo und weiß, hey, der Deal wird jetzt vielleicht nicht abgeschlossen, dann kriege ich auch Druck.
Natürlich, das ist auch Verantwortung. Aber ich finde oder ich nehme jetzt raus zu sagen, dass die Verantwortung, die du als Sozialarbeitender trägst, ein bisschen anders ist.
Ja.
Aber das ist auch Persönlichkeitsstruktur. Aber bis zu 60, also mehr als 60% der Beschäftigten geben an regelmäßig, es geht ja um regelmäßig und dauerhaft solche Sachen, an die eigenen Grenzen der Leistungsfähigkeit zu gehen.
Yeah.
Nicht zu gebracht zu werden sondern sondern zu gehen.
Selber zu gehen, ja.
Ja, und das ist halt auch ein großes Thema, warum dass Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen Sozialarbeitende werden.
Mhm.
Die Bereitschaft dazu, die übermäßige Empathiefähigkeit Und die öffnet natürlich im Gegenzug wieder Tür und Tor zu für Überlastungen. Mhm. Aber das, die Struktur ist natürlich auch kacke. Ja? Also
gibt's so besonders gefährdete Bereiche der sozialen Arbeit? Weil das ist ja schon riesig.
Das ist nicht recherchiert.
Ja, das ist wurscht, aber vielleicht können wir ein bisschen drüber schwafeln.
Ja, klar.
Ich könnte mir vorstellen, weißt du, dass jetzt so, was du auch gemacht hast, diese familienunterstützenden Dienste oder Familienhilfe,
ja
doch auch noch mal ein bisschen mehr Belastung jetzt mitbringt als ein sozialarbeiterischer Kontext, wenn du im Sozialdienst von einer Einrichtung bist, wo du Anträge für Leute machst.
Ja, oder wenn du Kommstruktur und ne, die Strukturen, genau. Also wenn du in der Schuldnerberatung sitzt, im Büro, wo nur Leute zu dir kommen müssen und dir was bringen müssen, das ist sicherlich eine andere Art der Belastung, wenn du zu den Leuten hingehst, um sie übertragenen Sinne abzuholen, wo sie gerade stehen.
Ja.
Klar, das
alles
ist aufsuchende, was anderes.
In Systeme reingehende und so ist noch mal ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen, in der Hinsicht und auch birgt wahrscheinlich mehr Gefahren dann auch.
Naja, und ich denke, der Druck, der von Arbeitgebenden dann oder ArbeitgeberInnen
Das heißt ArbeitgeberInnen.
Ja, stimmt. wie wir gelernt haben.
Genau.
Der da auch noch mal aufgebaut wird, weil diese sozialwirtschaftlichen Unternehmen, da öffnet sich der Markt ja auch. Früher gab es die großen kirchlichen Träger, das waren die Hauptarbeitgeber und dann noch die AWO und fertig. Und jetzt können ja ganz viele eigen gegründete selbst oder kleine Vereine oder etwas größere Vereine auch diese Dienstleistung anbieten, die soziale Dienstleistung. Und demnach steigt ja die Konkurrenz. Und wenn der Geldgeber Jugendamt oder Pflegekasse oder weiß der Kuckuck wer sieht, wir haben 5 verschiedene Anbieter für einen Arbeitsbereich, und die Konkurrenz einfach immer höher wird, dann nehmen die natürlich den günstigeren. Die sagen, wir bieten die Fachleistungsstunde oder wie das auch immer heißt für so günstiger heißt an. Ja. Genau. Dann nehmen die das. Das heißt, dieser Faktor von Sozialwirtschaftlichkeit oder Wirtschaftlichkeit, der spielt natürlich auch nochmal eine Rolle.
Ja.
Aber Vorteil davon ist, dass alle auf ihre Qualität gucken müssen ein bisschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber gut.
Das ist schon auch es ist auch so ein Thema, wo wir so am Rande auch ein bisschen mit beschäftigt sind. Also mein Fachdienst, Wirkungskontrolle, Qualitätssicherung und so, weil das ist einfach auch allein schon wegen der explodierenden Kosten im sozialen Bereich. Und es geht hier nicht um Bürgergeldschmarotzer oder so, das ist eindeutig ausgeklammert, sondern einfach der Soziale, die Ausgaben fürs Soziale sind einfach riesig.
Ja.
Das ist so, das ist aber jetzt auch nicht weiter verkehrt. Man muss nur jetzt auch ein bisschen oder ist bemüht darum zu schauen, wie kann man das auch sich anschauen und qualitätssichern und Wirksamkeitskontrollen machen. Ich bin da immer sehr skeptisch, weil das hängt auch wieder mit diesem Thema Ziele zusammen, was wir mal hatten.
Ja.
Und ich bin der Meinung, man sollte weniger schauen, was hat jeder individuell an Zielen tatsächlich verfolgt und umgesetzt und so weiter und erreicht. Und da würde ich auch sagen, müsste man eigentlich eher die Leistungserbringer angucken und da nach den Qualitäten schauen und was
schon
wird da eigentlich gemacht.
Zumal, also ich finde...
ohne zu unterstellen, dass die jetzt grundsätzlich schlechte Arbeit machen
oder so.
Aber auch da muss man evaluieren und schauen, was wird da eigentlich getan.
Ja, genau.
Ja.
Allerdings bin ich auch kritisch, was das Thema Qualitätskontrolle im sozialen Bereich angeht. Hm. Ne, du kannst ja Maßnahme 1, 2, 3 bei Klientin 1 super gut umsetzen, aber die gleichen Maßnahmen passen halt nicht zu Klientin 2.
Nein, natürlich nicht.
Ja, und dann ist aber, ne, wenn man Qualität definiert, dann ist das etwas, das ist reproduzierbar und vergleichbar.
Ja.
Und zwar in gleichen Vergleichsketten oder Rastern. Und das geht bei Menschen nicht.
Nein,
das kommt
total schnell an seine Grenzen. Ich hatte jetzt ein Date mit einem Landkreis, Reflexionstermin.
Weißt du, Crisis?
Ja. Mit einem ganzen Landkreis.
Ja.
Wo es auch um verschiedene Themen ging, rund um die Eingliederungshilfe. Und dann haben wir eben auch über das Thema Kosten,
Qualität
etc. und so. Geld spielt inzwischen immer eine Rolle, auch bei diesen Terminen, wo ich eigentlich bin ja fachlich, pädagogisch, inhaltlich zuständig und nicht für Leistungsrecht oder so.
Ja.
Aber am Rande spielt es halt dann trotzdem eine Rolle. Und die haben jetzt eine Sozialcontrollerin.
Mhm. Hatten wir im Master auch.
Genau, und die versucht das halt jetzt tatsächlich irgendwie messbar zu machen und ich fürchte, sie wird an ihre Grenzen stoßen.
Ja, das ist nämlich genau das, was ich meinte. Ich habe ja den Master in Sozialmanagement und da geht es eben um das Management in sozialwirtschaftlichen Organisationen.
Mhm.
Und wir hatten auch ein Fach, Controlling,
mhm.
und da Qualitätsmanagement und so. Also es ist einfach super schwierig.
Ja. Das wirst du nie so hinkriegen, wie wenn du eine Firma hast, die ein Teil produziert oder genau. sagen wir, 5 Teile, die sind immer gleich.
Ja.
Die müssen den gleichen Qualitätskriterien entsprechen. Das lässt sich wiederum messen an, keine Ahnung, Qualität des Materials
ja, genau.
und Stärke also, und so.
Das kann man natürlich nie, nicht gegenüberstellen.
Du kannst ne? das niemals so, du wirst es niemals so messbar nee, machen.
Du können. Musst aber andere Tools entwickeln.
Ja.
Also Qualität kann man vielleicht auch erbringen, wenn die Mitarbeitenden gesund sind.
Genau.
Ne? Also das hängt ja schon auch wiederum alles zusammen. Das heißt Personalmanagement, Organisationskultur und Struktur und so weiter hängt alles mit zusammen, wie hoch die Qualität der sozialen Dienstleistung dann am Schluss ist.
Ja.
Und dann wollte ich noch was zu den Formen der Erschöpfung
ja,
sagen.
Wenn, gerne.
Ja. Also das hat ja auch mit Qualität zu tun. Ich glaube, wenn der Arbeitgeber qualitativ auch ein schlechter Arbeitgeber ist fürs Team, kommst du natürlich schneller an deine Grenzen. Es gibt nämlich die Form der Erschöpfung, und das ist, finde ich, ein spannendes Wort. Also das Englische ist Compassion Fatigue, auf Deutsch heißt es dann Mitgefühlsmüdigkeit. Ne, und das ist, wenn du halt ständig emotional überlastet bist mit dem Leid anderer, entsteht eine sekundäre Belastung, also eine Sekundärtraumatisierung, aber das können wir nachher nochmal besprechen. Genau, durch ständiges Helfen.
Mhm. Ja, das setzt ja schon voraus, wenn du dich mit Menschen beschäftigst, dass du dich versuchst reinzuversetzen, dass du natürlich auch die Perspektive einnimmst. Also nur so kannst du ja auch wirklich helfen.
Dich selbst hinten weg genau, anstellst.
Genau, weil sonst hast du ja dieses, was man tunlichst vermeiden sollte.
Ja.
Du kommst irgendwie zum Klient XY und sagst, so, jetzt räumen wir hier mal auf. Fenster ja. auf, Bierflaschen einsammeln ja. und so. So sollte man natürlich nicht arbeiten.
Nee, weil es nicht nachhaltig ist.
Ja, genau. Dann also, hast du schon mal die Butze sauber, aber beim
ja,
nächsten Mal.
Ja, aber bis zum nächsten Mal nicht, ja, genau.
Also müssen wir uns überlegen, wie handelt der, warum handelt er so?
Was ist möglich? Was kann ich von dem erwarten?
Genau, wie können wir es so machen, dass er sich ja. nicht ne, unter Druck gesetzt fühlt, wie auch immer. Und das ist einfach super, super anstrengend.
Und ich glaube, wenn du einmal an dieser Grenze bist, dann wirst du auch sehr wütend.
Mhm.
Also das ist auch ein Symptom.
Kenn ich.
Dass man das sehr wütend ist.
Ja.
Also Burnout ist eine allgemeine Erschöpfung, die ja. durch chronischen Stress am Arbeitsplatz verursacht wird. Aber ja. der Burnout in der sozialen Arbeit ist nochmal was anderes. Das ist eben diese Mitgefühlsmüdigkeit.
Mhm.
Und jetzt fällt mir spontan noch was anderes ein. Es gibt den Begriff Mom Rage, wenn viele Mütter an ihre Grenzen kommen, die auch so dauerhaft wütend sind und kein Mitgefühl mehr mit ihren Kindern haben, dann ist das auch schon ein schlimmes Symptom.
Auch eine Form von Burnout.
Ja, genau. Ja,
in der sozialen Arbeit.
Richtig. Also ne, bei diesem Mitgefühlsmüdigkeit ist eine schnellere Erholung möglich als bei so einem anderen normalen Burnout.
Ja.
Sofern halt frühzeitig eingegriffen wird. Ja, das entsteht einfach durch Stress in der Interaktion mit, ja. mit Problemen anderer.
Ja, klar. Ich meine, du musst das immer nachvollziehen, verstehen, die Perspektive einnehmen.
Ja.
Teilweise hast du 5 Termine an einem Tag. Das heißt, du musst dich auf diese ganzen unterschiedlichen Modi auch einlassen. Also kommst zum einen Klient morgens um 10 Beispiel, super wütender Typ, immer über alles super, super wütend. Dann da irgendwie dieses Ausgleichende, aber nicht zu sehr, weil wenn man einfach nur sagt, ach Quatsch, ist doch alles super.
Ja, dann fühlt er sich auch nicht ernst genommen, klar.
Ernst genommen, genau. Und dann kommt die nächste Klientin, die immer die gleichen emotionalen Schleifen dreht, immer die gleichen Themen, immer das Gleiche. Und so, und das mal 5-mal am Tag.
Du musst dich dauernd regulieren, dauernd selber regulieren.
Ja.
Und ich finde, das ist das eine super belastende und das andere, das, was da drunter liegt, wenn du dir die Biografien auch ständig reinziehen musst, was da teilweise für furchtbare Gewalterfahrungen sind, Missbrauch, Vernachlässigung, damit bist du ja auch permanent konfrontiert. Und das halt, also das ist aber auch persönlichkeitsabhängig, aber für mich war das Schlimmste, mir ständig vorzustellen, was diesen Menschen passiert ist. Also individuelle Geschichten.
Ja. Und noch immer passiert. Also man
genau.
ist auch Zeuge von dem, was da immer noch läuft, von Missbrauchsgeschichten. Oder?
Ganz genau. Und deswegen, also diese man entwickelt, wenn es ganz dumm läuft, auch Traumasymptome durch die Konfrontation mit den traumatischen Erlebnissen der Klienten.
Mhm.
Das ist einfach so, dass du müdig, also es gibt so körperliche Symptome, diese Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit, wenn man einfach nicht mehr kann. Viele haben dann Magen-Darm-Infekte oder dauernd Kopfweh. Emotionale Sachen sind eben diese Compassion Fatigue, also Abstumpfung, emotionale Taubheit. Das sind eigentlich alles Traumafolgeerscheinungen. Angst, Hilflosigkeit. Und was ich am allergravierendsten finde, ist die Veränderung im eigenen Weltbild. Ne, wenn du gar nicht mehr hoffnungsvoll durch die Welt gehst oder durch diese ganzen Informationen irgendwie der Welt, die Sicherheit so absprichst oder ne, dass die Welt ist kein sicherer Ort. Und das passiert halt auch, obwohl dir das selber gar nicht passiert ist.
Ja.
Das ist schlimm.
Ja, das ist schlimm. Aber das heißt, tatsächlich kriegt man es wahrscheinlich nur in den Griff, weil individuell ansetzen natürlich, also man kann natürlich jetzt als Vorgesetzte oder Vorgesetzter schauen, wie geht es individuell meinen Mitarbeitern, aber eigentlich musst du es über Organisationskultur, also brauchst eigentlich eine Metaebene.
Ja.
Du musst
die Supervision,
bessere Kultur, aber
weniger
überhaupt.
Fallzahlen.
Genau, mehr Personal.
Ja. Ja. Also noch ein Wort oder zwei Sätze zum Thema der bezüglich der kognitiven oder verhaltenstechnischen Symptome von solchen Erschöpfungen ist, dass du dich nicht mehr gut konzentrieren kannst. Wortfindungsstörungen, das kennt man auch, wenn man überlastet ist, wirst du fahrig, weil du kannst deinen Satz nicht zu Ende bringen irgendwie. Du ziehst dich ein bisschen zurück und du hast Gedankenschleifen über deine Arbeit. Und so ging das mir dann auch, dass ich irgendwann im Bett lag und über Frau so und so permanent nachgedacht habe. Und dass man dann auch Probleme hat, Grenzen zu setzen, ne? Wenn Klienten dann sagen, können sie nicht noch, doch, vielleicht doch mit mir doch nochmal zum Jobcenter oder, ne, dass du dann nicht Nein sagen kannst, weil du dieses Leid vor dir hast und denkst, komm, das packe ich noch, das mache ich noch kurz, macht nichts. Ja. Ich fange 7 Uhr morgens an, ist gar kein Problem. Fahr durch die halbe Stadt, ich treffe sie 7 Uhr am Jobcenter, ist gar kein Thema, ich habe eigentlich frei.
Ja.
Nee, aber, also das ist jetzt übertrieben, aber
ja.
Man braucht, um dem entgegenzuwirken, das hast du ja gerade gefragt, das Wissen, also eine traumainformierte Praxis, Wissen über Trauma, die Auswirkungen und im Umgang damit, professionell mit dem Trauma anderer Menschen umzugehen, um diese Belastungen zu minimieren. Das heißt,
deshalb regelmäßige Fortbildung ist auch eine Form der Organisationskultur.
Absolut. Ja. Du musst auf deine Sinn oder auf die Sinnfindung, du musst den Sinn darin wiederfinden und nicht dieser selbstzerstörerische Sinn, weißt du, so man muss helfen.
Ja. Du musst sie retten. Also ich glaube, das ist so abgedroschen, das klingt, dieses Bild. Aber es ist schon ein bisschen so, dass man sich davon verabschieden muss, dass man selber individuell jemanden retten kann oder jemanden helfen können wir natürlich. Helfen ist.
Ja, definiert man das halt klein, geht's.
Dann geht's. Aber so dieses Ich mache den Unterschied habe ich auch ehrlich gesagt eher bei Kollegen als bei mir beobachtet. Ich habe mich immer für relativ austauschbar gehalten. Das ist wahrscheinlich
ist auch
eine ganz gesunde Haltung, sagte man mir oder habe ich auch im Studium gelernt. Aber so diese ich, das hängt an mir. Wenn ich den nicht morgens abhole oder morgens wecke oder mit dem 5-mal in der Woche zum Arzt gehe oder was auch immer dann so die Ansprüche sind, ne, oder das, was der Mensch braucht, dann wird es nichts.
Das hat zwei Seiten.
Sobald du das bei dir festmachst, bist du persönlich drin.
Ja, genau. Das ist das eine, einfach nur diese übertriebene Verantwortungs- oder dieses übertriebene Verantwortungsbewusstsein.
Ja.
Zum anderen hat es aber auch eine gewisse Allmachtsfantasie.
Ja.
Ne, dass man halt denkt, ich bin's.
Ich bin's.
Ich bin Rädlein, das Zünglein an der Waage.
Ja.
Also es hat halt zwei Seiten, ne?
Ja.
Und man muss die Verantwortung halt auch abgeben. Wohin, weiß ich nicht, weil die Leute können die selber teilweise nicht tragen.
Nein, und können sie auch nicht abgeben selber.
Und
das, finde ich, ist eine Führungsaufgabe, die ich oft vermisst habe.
Ja.
Also, dass du musst dann als Teamleitung oder wie auch immer die Leitung strukturiert ist, aber dass man das wirklich im Blick behält. Wer ist so, natürlich auch, du nimmst ja auch als Leitung oder als Teammitglied Leitung, nimmst du ja auch an Supervision teil, dass man da genau hinschaut, wer läuft da Gefahr. Und
wem geht's wie.
Und man muss sich dann auch im Zweifel unbequeme Entscheidungen treffen und sich schützend vor die Mitarbeiter stellen. Also dann vielleicht auch wirklich sagen, du gehst jetzt mal eine Zeit lang raus aus dem Fall oder du übergibst einen Teil, weil das muss man einfach machen.
Ja.
Weil du wirst diese Leute, wenn die in diesem Modus sind, nicht mehr selber, die werden sich nicht mehr selber einfangen.
Nee, genau. Und dann ist es aber eigentlich schon zu spät. Das heißt, man muss auch für präventiv müssen Leitungen und auch Teammitglieder selber Symptome erkennen, lernen, Symptome zu erkennen.
Ja.
So. Und das kann man machen, indem man halt achtsam ist.
Aber indem man achtsam ist und indem man das natürlich ins System integriert.
Ja.
Die Frage ist nur, ist ja schon die Frage, bei wie viel, also kennst du einen Träger, ein Team, hast du schon selber Erfahrungen gemacht, wo das wirklich viel, viel besser lief? Weil ich, also aus meiner eigenen Arbeit in der Praxis kann ich sagen, da lief so semi-gut.
Ja, so würde ich es auch sagen, semi-gut.
Semi-gut, also wir hatten Supervision.
Mal besser, mal schlechter.
Genau, wir hatten irgendwann eine Leitung, die sich diesen Problemen ein bisschen mehr bewusst war, die auch geguckt hat, dass Überstunden abgebaut werden und dann auch wirklich das verordnet hat. Also kein, du solltest mal oder bis Ende des Jahres wäre es gut, wenn du
sondern
nicht mehr bei 150 Überstunden bist, hatten wir.
Klar.
Sondern wirklich, du bist einfach am Freitag, wirst du nicht kommen. Fertig.
Genau, das erfordert natürlich Mut, aber auch Verantwortungsübernahme. Und wir hatten teilweise Supervisoren, also einen Supervisor, der war so schlecht, da hätten wir auch zu Hause bleiben können.
Mhm.
Und dann hatte ich aber mal in einem Team eine Leitung, die hat aufgrund eben ihrer ihrer Sensibilität und ihrer Fachkenntnisse und ihrer eigenen Erfahrung, blablabla, ein gutes Händchen gehabt und eine fantastische Supervisorin uns ausgesucht. Und die hat einfach übel was gebracht.
Ja,
und die war so toll. Und ich habe leider vergessen, wie die heißt, sonst würde ich die jetzt hier namentlich loben. Ja, also es sind so kleine Faktoren. Und natürlich können auch Teamleiter sagen, zu deren Fachabteilungsleitungen dann wieder, wir nehmen diesen Fall nicht, weil wir sonst überlastet werden. Ja. Und dann muss natürlich eine Teamleitung auch ihren Vorgesetzten wieder gegenüber stark sein.
Klar.
Also insofern, jein.
Ja, also ich habe es noch nicht so viel erlebt auf jeden Fall. Das ist wirklich jetzt auch in meiner Arbeit, wo ich ja in relativ viele Teams, in Einrichtungen, in Krankenhäusern, in Psychiatrien reinkomme, aber immer nur ganz kurz.
Ja.
Natürlich jetzt mir nicht sofort einen Überblick verschaffen kann, aber ja, du kriegst ja schon ein bisschen vielleicht was mit von einer Teamkultur, von einem Teamzusammenhalt oder so, auch wenn ich mit Leuten Termine ausmachen muss, dann vielleicht ein Kollege einspringt, wie auch immer. Und ja, also so richtig, richtig super dufte Knorke.
Nee. Ich meine, das ist halt, da können wir jetzt wieder ausholen, aber die Geschichte von Sozialdienstleistern, also die großen Träger, die großen kirchlichen Träger sind einfach historisch gesehen die größten Arbeitgeber in Deutschland für Sozialarbeitende. Und die hatten natürlich ein anderes Selbst- und Weltbild. Ne, also diakonisch, Nächstenliebe, Selbstaufgabe, Demut, Altruismus etc. pp. Da ist nicht viel mit Wirtschaftlichkeit und Selbstachtsamkeit und Effizienz und so weiter. Also das ist eine gewachsene Kultur, die sich da auch noch am Entwickeln ist oder verändern ist, was gut ist. Aber wenn wir jetzt auf 150 Jahre Diakonie oder, also ich weiß nicht, so eine Fantasiezahl, zurückblicken, dann dauert es halt ein bisschen, bis da einfach auch das Mindset in den Leitungsebenen auch, da sitzen ja teilweise auch in den Vorständen noch Pfarrer und so, weißt du?
Ja. Und es hat auch was, und das wirkt sich ja wiederum auch auf die Art aus, wie man Hilfe definiert, wie, also ne, so, dieses karitative Gedöns, dann ist man ja eigentlich auch längst von weg.
Richtig. Aber unterm Strich kann ich diesen abgedroschenen Satz jetzt noch sagen, wer für etwas brennt, brennt halt auch schnell aus.
Yeah.
Das heißt, mit Leidenschaft wollen wir arbeiten, aber wir wollen auch nicht ausbrennen. Mhm. Das heißt, wo kommen wir da in der Mitte zusammen?
Ja, und jetzt guck mal das Wort Leidenschaft an.
Ja, Leidenschaft. Ja. Geil, wie Kalender. Ja. Kalendersprüchle. Ja. Zum Abschluss.
Zum Abschluss. Ich würde sagen, jetzt haben wir so eine gute halbe Stunde hier recorded.
Alright.
Wir machen an der Stelle vielleicht mal einen
Kut.
Oder?
Ja.
Einen Kut. Und ich verrate euch nächste Woche oder in der nächsten.
Ja.
Und ich verrate euch in der nächsten Folge, wer definitiv keinen Burnout bekommt, also nicht gefährdet ist.
Amen. Gut, ich freue mich drauf. Leute, jetzt seid ihr klüger wegen uns.
Ja, mal wieder.
Ja.
Mal wieder.
Tschüss.
Happy, 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 happy idiots. Woo.